Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Falcon 9-Rakete von SpaceX. Viel Spaß! Ja, die Falcon 9 von SpaceX ist eine beeindruckende Rakete. Allein ihre Größe von 70 Metern und ihr Gewicht von bis zu 550 Tonnen plus Nutzlast wissen zu begeistern. Wenn du mehr über die Geschichte von SpaceX erfahren möchtest, dann schau auch gerne mal in das Video zur Geschichte von SpaceX von mir rein. Ja, die Entwicklungskosten der Falcon 9 beziffert SpaceX auf 300 Millionen US-Dollar. Jetzt zum Vergleich, die NASA hat ausgerechnet, dass sie für eine ähnliche Rakete mit ihrem konventionellen Vergabevorgehen für Verträge etwa 3,6 Milliarden US-Dollar hätte ausgeben müssen. Also locker 10-mal so viel wie SpaceX. Und da bekommt man auch ein Gefühl, wie effektiv SpaceX arbeitet. Mittlerweile sind wir mit der aktuellen Block 5 der Falcon 9 in der letzten Entwicklungsstufe der Falcon 9. Die Raketenentwicklungsabteilung von SpaceX konzentriert sich nun voll auf die viel, viel größere Super Heavy und das Starship. Zu beiden sage ich am Ende des Videos auch nochmal ein bisschen was. Ja, genug zur Geschichte und zur Zukunft. Schauen wir uns mal an die harten Fakten, wie es aktuell mit der Falcon 9 Block 5 gerade aussieht. Also die Payload Capacity, die Nutzlastkapazität in einem niedrigen Orbit, liegt bei der Falcon 9 bei 23 Tonnen. Das muss man jetzt relativieren, denn diese 23 Tonnen sind nur möglich, wenn der Booster nicht wiederverwendet wird, sondern die ganze Rakete mit all ihren Ressourcen, ihrem Treibstoff, genutzt wird, um ja, eine Nutzlast ins All zu befördern, in einem niedrigen Erdorbit. Und damit hat sie dann keine Reserve mehr für einen Rückflug oder eine Landung. Wenn der Booster wiederverwertet werden soll oder wiederverwendet werden soll, was auch bei den meisten Starts so ist, dann sind maximal 17 Tonnen in einem niedrigen Erdorbit möglich. Und wenn du nur eine Nutzlast in einem stationären Orbit, also einen geosynchronen Orbit ballern möchtest, dann geht das bis zu 8,4 Tonnen, wenn sie nicht wiederverwendet wird, und 5,8 Tonnen, wenn man die Booster nochmal benutzen soll. Also an dem Thema Umlaufbahn und geostationäre Orbits kannst du dir mein Starlink-Video ansehen. Starlink von SpaceX ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Technologien im kommenden Jahrzehnt und könnte so disruptiv sein wie jetzt zum Beispiel das iPhone. Ja, von den insgesamt Falcon Block 5 Missionen, die bisher geflogen sind, waren alle 24 ein Erfolg. Also wenn man sich jetzt die gesamte Falcon 9 Starthistorie anguckt, dann gab es Stand Januar 2020 78 erfolgreiche Falcon 9 Starts. Und von etwa 50 versuchten Landungen haben über 40 Landungen erfolgreich geklappt. Als SpaceX den ersten Booster wiedergeflogen hat, konnte SpaceX die Kosten für den eingesetzten Booster halbieren. Mittlerweile sind wir evolutionär bei Block 5, der speziell für die Wiederverwendbarkeit optimiert wurde. Und der ist besonders zuverlässig und die Komponenten sind, halten viele Widerstarts aus. Und mit dem werden dieses Jahr die ersten NASA-Astronauten dann von einem Privatunternehmen zur ISS geflogen. Und damit wird die neunjährige Schmach der USA, auf die Russen beim Crewtransport angewiesen zu sein, enden. Die Russen haben übrigens ihre Preise für Personenbeförderung ins All kräftig angezogen, seit das Space Shuttle 2011 außer Dienst gestellt wurde. Und ja, damit waren die Russen dann auf einmal nämlich die einzige Möglichkeit, um Menschen zur ISS zu bringen. Und wie das ist mit Angebot und Nachfrage, ziehst du halt die Preise an. Der Erstflug eines Block 5 Falcon 9 Boosters erfolgte am 11. Mai 2018 und seitdem werden nur noch Falcon 9 in der Version Block 5 wieder gelandet. Die noch vorhandenen Vorgängerversionen, die werden alle verheizt, also so typisch für SpaceX. Diese Booster wurden ja zum Experimentieren genutzt. Das heißt, steilere Wiedereintrittswinkel und generell gewagtere Missionsprofile. Und mit den Daten, die da gesammelt wurden, die ja der Realität entsprechen und nicht nur das, was vorher errechnet wurde, konnte die Falcon 9 mal richtig ausgereizt werden oder man konnte sehen, was wirklich die Rakete kann. Das ist ganz typisch für SpaceX, das ein unheimliches Innovationstempo aufweist. dieses Vorgehen kennen wir auch schon aus der Frühphase der Falcon 9, wo die Booster für den kommerziellen Transportdienst benutzt wurden, um das Wiederlanden zu üben. Ne? Die Booster, die wurden durch den Kunden bezahlt, der wollte einfach nur seine Payload in den Orbit haben. Und der Preis, den SpaceX angeboten hat, der war sehr günstig. Und dann wurden die Booster nicht mehr gebraucht und dann hat SpaceX diese Booster dann benutzt, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt hatten, um wieder Eintritt und Landen zu üben. Als Elon Musk zum Wiederverwendung von Raketen gefragt wurde, hat er gesagt, dass selbst wenn SpaceX ein erfolgreicher Startanbieter werden wird, also es ist sehr lang her, dass er das gesagt hat, aber die Raketen nicht wiederverwendbar sind, dann wird er sich persönlich als gescheitert bezeichnen. Das ist ja schon mal irgendwie ein Wort. Da kann man irgendwie auch daran sehen, wie sehr die Wiederverwendung der Raketenteile von Anfang an ein großer Faktor in der Raketenentwicklung bzw. auch immer das Hauptziel von SpaceX war. SpaceX ist auch noch immer der einzige Startanbieter, der aktuell über die Fähigkeiten zur Wiederlandung von Boostern verfügt. Also gängige Startpraxis ist aktuell in etwa so, wie wenn man einen Jumbo Jet benutzt, um von A nach B zu fliegen und nach jedem Start den Jumbo dann wegschmeißen kann. Also im Fall der Falcon 9 Rakete von SpaceX sind das 60 Millionen US-Dollar, was so eine Rakete dann kostet und die dann immer wegzuschmeißen. Das ist zum einen jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber auf der anderen Seite werden ja auch Ressourcen gebunden, also da man ja immer wieder neue Raketen bauen muss. Und diese Kapazität, diese Fertigungskapazitäten, die werden natürlich frei, wenn du die Raketen wiederverwenden kannst. Ja, kommen wir zum Aufbau einer Falcon 9. Die Rakete besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe ist 40 Meter hoch und wiegt voll betankt etwa 440 Tonnen. Zum Vergleich, die ausgebrannte Stufe wiegt unter 30 Tonnen. Ja, wie bei Raketen typisch, entfällt die meiste Masse auf den Treibstoff. Ja, ein Booster einer Falcon 9 Rakete hat 9 Merlin 1D Plus Triebwerke. Die sind im Octaweb angeordnet, also ein Zentraltriebwerk und 8 Triebwerke drumherum. Und diese 9 Triebwerke erzeugen zusammen 775 Tonnen Schub auf Meereshöhe. Wenn man dann in Weltraum kommt, dann sind das sogar 850 Tonnen Schub. Als Treibstoff wird flüssiger Sauerstoff, im Englischen LOX für Liquid Oxygen, und unterkühltes RP-1 eingesetzt. Das ist ein Raketentreibstoff spezieller. RP-1 ist ein hochraffiniertes Kerosin auf Erdölbasis. Das wurde von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg speziell für Raketentriebwerke entwickelt. Und ja, durch dieses Unterkühlen des RP-1, des Treibstoffs, auf minus 6 Grad erhöht sich die Dichte des RP-1, was der Rakete mehr Leistung beschert. Ein wichtiges Bauteil für das Landen der Booster sind die Gridfins, während die, nennen sie jetzt mal Gitterflossen, in früheren Versionen der Falcon 9 noch aus Aluminium bestanden. Das musste dann extra mit einem ablativen Hitzeschild geschützt werden von den Temperaturen beim Wiedereintritt. Und dann musste nach jedem Start dieses Hitzeschild dann auch ersetzt werden. Sind die neuen Gitterflossen aus geschmiedetem Titan. Diese Gitterflossen ertragen größere strukturelle und thermische Belastungen und müssen jetzt nicht wieder aufgearbeitet werden, sondern die sind vom Material her, halten sie den Belastungen einfach schon stand. Und die Gitterflossen sind während des Starts eingeklappt und klappen dann vor dem Wiedereintritt in der Erdatmosphäre aus. Und das ermöglicht dann das Steuern beim zum Rückfallen, das im Prinzip die so kleinen Flügelchen erzeugenden Moment, die das Fallen des Boosters steuert. Und um landen zu können, brauchen wir natürlich auch irgendwie bei so einem schlanken Objekt Beine. Und die Beine bei der Falcon 9 Rakete, die dann beim Landen ausgeklappt werden, die bestehen aus Kohlefaser und Aluminium und die haben dann ausgeklappt eine Spannweite von etwa 18 Metern. Und dieser Ausklappmechanismus, der erfolgt durch ein Hochdruck-Helium-System. Und Helium als Arbeitsgas, weil es besonders leicht ist. Ne? Ich muss es ja mit nach oben nehmen. Ja, bei der Falcon 9 entfallen etwa 2/3 der Kosten auf den Booster. Der kostet neu etwa 30 bis 40 Millionen US-Dollar. Und ein Falcon 9 Block 5 Booster wurde entwickelt, um 10-mal wieder starten zu können, bevor er größeren Wartungen unterzogen wird. Und aktuell versucht SpaceX, die Zeit zwischen den Wiederstarts von Boostern auf 24 Stunden zu drücken. Und das wäre schon beachtlich. Ne? Das heißt, der Booster kommt wieder, wird 24 Stunden überholt und dann, bam, fliegt er wieder in den Weltraum. Und eine Lebensdauer haben diese Booster von wohl 100 Starts. Aktuell sind 14 Block 5 Booster geflogen und Stand Januar 2020 bisher keiner mehr als viermal. Die zweite Stufe ist 16 Meter hoch und wiegt vollbetankt etwa 116 Tonnen, leer dann unter 5 Tonnen. Die zweite Stufe wird von einem Merlin 1D Plus Vacuum Triebwerk angetrieben. Ja, dieses Triebwerk, das arbeitet nur im Vakuum, also nur im Weltraum, und das wurde dann speziell auf diese Bedingungen optimiert. Und die auffälligste Änderung zu dem Merlin Triebwerk in der ersten Stufe sind die deutlich größere Schubdüse, auch Nozzle genannt, also glockenförmige Triebwerksaustritt. Da es im Vakuum keinen Gegendruck durch die Atmosphäre gibt, kann die Geometrie der Laval-Düse, wie die Schubdüse wissenschaftlich dann korrekt heißt, so angepasst werden, dass das Abgas aus dem Triebwerk schneller ausgestoßen wird und auch direkter, geradliniger, und dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht. Eine weitere Besonderheit der Vakuumvariante des Merlin 1D-Triebwerks ist die Einstellbarkeit. Also das heißt, man kann den Schub tatsächlich runterdrosseln auf 40% der Leistung. Das geht bei den Haupttriebwerken nicht. Und die Merlin 1-Triebwerke werden bei SpaceX in Serie produziert. Und die Zahl, die ich dazu finden konnte, ist leider schon ein bisschen älter. Da habe ich eine Zahl von 2017 gefunden und da wurden in einem Jahr etwa 400 Merlin 1D-Triebwerke bei SpaceX gebaut. Und ja, bei dieser Massenfertigung ist klar, dass SpaceX hier Großes vorhat. Und mit der Ankündigung, Starlink mal auf über 40.000 Satelliten auszubauen, wird man diese Startkapazitäten auch wohl brauchen. Wie ich ja nicht müde werde zu betonen, ist das vermutlich Bemerkenswerteste an der Falcon 9 die Fähigkeit zur Wiederlandung. Und schauen wir uns doch mal an, wie so ein Standardflugplan einer Falcon 9-Rakete aussieht. Zuerst natürlich der Start. 9 Merlin-Triebwerke drücken mit der Kraft von 775 Tonnen die Rakete senkrecht nach oben. Senkrecht, um möglichst schnell die dichten Teile der Atmosphäre zu verlassen, damit der Schub besser in horizontale Geschwindigkeit umgesetzt werden kann. Denn der Luftwiderstand nimmt mit der Geschwindigkeit quadratisch zu und da ist es clever, möglichst schnell in Bereiche zu kommen, in denen die Atmosphäre sehr dünn ist. Dann wird die zweite Stufe abgesprengt und das Merlin-Triebwerk der zweiten Stufe beginnt, die zweite Stufe weiter zu beschleunigen und schließlich in den Zielorbit zu befördern. Jetzt werden am Booster die Gridfins ausgeklappt. Der Booster befindet sich weiter auf einem ballistischen Kurs und steigt weiter in Richtung des höchsten Punktes der ballistischen Bahn nach oben. An der Oberseite des Boosters sind Kaltgastriebwerke montiert. Diese drehen vor Erreichen des höchsten Punktes den Booster mit seinen neuen Triebwerken um und in Flugrichtung. Das heißt, die Triebwerke zeigen dann in Flugrichtung. Und je nachdem, ob der Booster zurück zum Startplatz fliegen soll oder ob er auf einer Plattform im offenen Meer landen soll, fliegt er dann entweder zurück in Richtung Startplatz oder fällt ballistisch Richtung Meer. Bei der freien ballistischen Flugbahn, bei der auf einem Droneship gelandet werden soll, wird beim Eintreten in dichtere Atmosphärenschichten eine Eintrittszündung oder ein Entry Burn durchgeführt. Das ist etwa so nach 6,5 Minuten nach dem Start. Also wir merken, das geht alles ganz schön schnell. Und durch diesen Entry Burn wird die Geschwindigkeit des Boosters reduziert und so der thermische Stress beim Durchdringen der Atmosphäre mit sehr hohen Geschwindigkeiten verringert. Die Gridfins steuern nun den Fall in Richtung Landeplatz und kurz vor Erreichen des Landeplatzes klappen dann die Beine aus und das schwenkbare zentrale Merlin 1D Triebwerk wird dann gezündet, um nochmal abzubremsen, und mithilfe der Kaltgastriebwerke an der Oberseite des Boosters erfolgt eine Punktlandung auf dem Landeplatz. Und das ist dann so etwa 8,5 Minuten nach Start. Also das heißt, von Start bis ins Weltall fliegen und wieder zurückkommen vergehen nur 8,5 Minuten. Ja, der Name Falcon kommt laut Elon Musk aus Star Wars. Ich habe auch ein passendes T-Shirt an und soll an den Millennium Falcon aus Star Wars erinnern. Und gleichzeitig ist natürlich ein Falke ein Raubvogel, der für seine wagemutigen Flugmanöver bekannt ist. Und die Anlehnung an das Tierreich kann man auch an den Triebwerksnamen erkennen. Ein Merlin ist eine Falkenart, genauso wie das Oberstufentriebwerk der Falcon 1 mit dem Namen Kestrel. Und Kestrel ist, auf Deutsch würde man Turmfalke dann sagen. Und die nächste Raketentriebwerksgeneration von SpaceX. Die wird Raptor heißen, oder die heißt Raptor, und das bezeichnet ganz allgemein einfach einen Raubvogel. Und ja, das bringt uns zu den Aussichten, denn dieses Raptor-Triebwerk, das ist für die nächste Generation von Raketen. Also die nächste Rakete von SpaceX ist die Super Heavy mit dem Starship on top. Und die werden von dem Raptor-Triebwerk angetrieben. Und diese Raketenkombination, Super Heavy und Starship, die wird alle bisherigen Raketen, die es je gab, in den Schatten stellen. Also sie wird sogar deutlich größer sein als die Saturn V-Rakete des Apollo-Programms. Und ja, zur Saturn V-Rakete habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wenn du mehr zum Apollo-Programm und der Saturn V erfahren möchtest, dann schau da gerne mal rein. Und die Super Heavy, in der Entwicklung hieß sie nur BFR, Big Fucking Rocket, wird viel mehr Nutzlast befördern können als alle bisherigen Raketen. Aber auch bei der Wiederverwendbarkeit soll die neue Maßstäbe setzen. Die ersten Tests, die finden aktuell in Boca Chica statt. Die Super Heavy wird Starlink weiter vergünstigen und soll später einmal Menschen zu Mond und Mars bringen. Das klingt noch alles ganz schön nach Science Fiction, aber wir sollten uns daran erinnern, dass die NASA das senkrechte Landen von Orbitalboostern noch in den 2000ern für nicht umsetzbar gehalten hat. Und mittlerweile ist das für SpaceX Routine geworden, Booster wieder zu landen und wieder zu benutzen. Und das klang vor 10 Jahren auch noch nach Science Fiction. Wenn du die Entwicklung von Starship, Starlink und Crew Dragon nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel. Hier gibt es nämlich jeden Montag um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn das Video heute dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir einen Like da lässt. Und sonst hoffe ich, sehen wir uns am Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Wow.